Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Dominik.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Jonas und wir schauen heute in der Preview auf das Spiel der Seattle Seahawks bei den Atlanta Falcons am morgigen Sonntag. Wir nehmen heute nämlich am Samstag auf. Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir den Kollegen Dominik eingeladen. Moin, moin.
Servus, Jonas. Ja, freue mich aufs Spiel, freue mich auf die Preview und lass uns das mal ein bisschen analysieren.
Genau, machen wir jetzt auf jeden Fall. Und bevor wir in die Preview reingehen, haben wir noch ein paar nicht so ganz so unrelevante Seahawks-News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks-News.
Genau, und da geht es dann zum Ersten um die Offensive Line, beziehungsweise eine Person, die in den letzten Wochen oder gerade in der letzten Woche gegen die Vikings bei den Seahawks-Fans nicht so gut gelitten war. Es geht nämlich um Guard Anthony Bradford, der hat das Spiel gegen die Vikings letzte Woche Sonntag mit einer Ellenbogenverletzung verlassen. Hat sich jetzt unter der Woche auch noch im Training an der Wade verletzt und könnte also gegen die Falcons ausfallen. Er hat jetzt nach dem offiziellen Injury Report noch keine Verletzungseinschätzung, aber das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Spieler, die zurückkommen werden, beziehungsweise jetzt von der Injured Reserve Liste zurück ins Training gekehrt sind, sind zum einen Safety Julian Love, der sich ja seit dem ersten Spiel gegen die Cardinals mit einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung rumgeschlagen hat. Und Defensive Tackle Jaron Reed, der eine zweite Handoperation über sich hat ergehen lassen müssen. Und deshalb waren beide auf IR und die sind jetzt zurück im Training. Und sind auch im Kader, dazu kommen wir gleich. Zwei Spieler, die zwar mittrainiert haben, aber beide out sind für das Spiel gegen die Falcons, sind Wide Receiver Derrick Young mit einer Quadrizepsverletzung und Rookie Defensive End Riley Mills, der ja mit einem Kreuzbandriss gedraftet wurde, jetzt lange auf der POP, also auf der Physically Unable to Perform Liste stand. Und jetzt mittrainiert hat zum ersten Mal, aber die sind halt beide out. Und das Gleiche gilt auch für die Falcons. Da sind zwei Verletzungen, die für das Spiel auch relativ wichtig sein können. Zum einen Wide Receiver Drake London, der mit einer Knieverletzung ausfällt, und Defensive Tackle Brandon Dawless. Und das sind zwei Spieler, Dominik, die sind für die Falcons sehr wichtig, oder?
Ja, also ich meine, bei Drake London ist es, denke ich, den meisten bewusst. Also der ist einfach das Nummer 1 Target. Das ist der Mann, der die Yards über die Luft fängt und das eigentlich auch ziemlich eindeutig. Der hat ja immer wieder schon dieses Jahr gefehlt und ich finde, man hat dann auch den Unterschied gesehen. Das ist jetzt dahinter, wenn dann eh nochmal später in der genauen Analyse drauf eingehen, ja nicht so viel mehr vorhanden bei den Receivern. Dementsprechend trifft die da schon sehr hart und das ist einfach eine zuverlässige Anspielstation. Also der ist offen, der fängt die Bälle. Wenn der ausfällt, macht das natürlich einen riesigen Unterschied. Brandon Dawless hingegen ist jetzt, glaube ich, nicht so der bekannte Name. Also ist jetzt nicht der, den man täglich hört, von dem man dauernd die Highlights sieht, aber das ist halt der Sack-Leader im Team. Und gerade in ein Team, das vom Pass-Rush doch sehr profitiert hat dieses Jahr und wo man das schon durchaus zu den Stärken der Falcons zählen kann, macht das dann natürlich auch einen Unterschied. Also da hatten sowohl auf der offensiven als auch auf der defensiven Seite definitiv zwei Impact-Player nicht am Platz bei den Falcons diese Woche.
Auf jeden Fall. Und es könnten sogar noch mehr sein, denn Defensive Tackle David Onyemata und Edge James Pierce Jr., der Rookie, sind beide questionable mit einer Fuß- bzw. einer Rückenverletzung, also auch beide aus der D-Line. Ja, schauen wir uns an, Thema D-Line, oder die D-Line wird auf jeden Fall gleich noch ein Thema sein der Falcons, deshalb gucken wir da genauer drauf. Was die Seahawks angeht, die haben noch drei Spieler aus dem Kader entlassen. Und zwar einmal Running Back Miles Gaskin, der allerdings schon wieder im Practice Squad ist. Dann Defensive Tackle Jonathan Hankins, der ja die ganze Zeit auf der Injured Reserve Liste verbracht hat und jetzt gewaved wurde und wahrscheinlich damit auch seine Karriere beenden wird mit Mitte, Ende 30. Und Nose-Tackle Quinton Bohanna, der wurde aus dem 53-Mann-Kader entlassen und wurde jetzt schon von den Green Bay Packers vom Waiver gepickt. Der hat jetzt also schon ein neues Team gefunden. Konsequenz des Ganzen ist, dass die Seahawks damit zwei Rosterplätze freigemacht haben und die nehmen in der Tat Julian Love und Jaron Reed ein, die jetzt also beide auf dem 53-Mann-Roster sind und auch mit nach Atlanta gereist sind und auch spielen werden, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Dann noch ein paar, ich nenne es mal Award-News. Zum einen ist Ernest Jones nach seinem Megaspiel gegen die Vikings letzte Woche zum NFC Defensive Player of the Week gewählt worden. Gegen die Vikings nochmal als Erinnerung hatte er zwei Interceptions. Eine hat er dafür für 84 Yards zu einem Pick-Six zurück in die Endzone getragen. Sein erster Defensive Touchdown in seiner Karriere in der NFL. Und dazu noch 12 Tacklings. Ein super Monat November hat Kicker Jason Myers gespielt, der offiziell zum NFC Special Teams Player of the Month gewählt wurde, hat von 16 Field Goals nur eins verschossen. Das war der 61 Yarder gegen die Rams. Hat aber sonst 16 von 16 Extrapunkten getroffen, 61 Punkte insgesamt gemacht und ist damit auch Scoring Leader der NFC im Monat November. Und Safety Julian Love ist jetzt der Nominierte der Seahawks für den Walter Payton NFL Man of the Year Award, der sich ja so um das Engagement in der Community, in der Gesellschaft orientiert, und da ist Julian Love jetzt ausgewählt worden. So viel zu den Seahawks News und dann schauen wir jetzt einfach mal auf das Matchup gegen die Falcons und gehen da einfach rein.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, Dominik, jetzt habe ich schon einiges geredet in den Seahawks News und will dir dann auch mal noch mal so ein bisschen Redezeit gönnen, damit die Leute nicht nur meinen Monolog hören. Wenn wir jetzt mal auf die Falcons gucken und mal so eine Art Standortbestimmung machen, sag unseren Hörern doch mal, den 12s, wie die Falcons gerade so dastehen.
Ja, gern. Also die Falcons haben, denke ich, eine sehr, ich würde es als eigenartige Saison irgendwie beschreiben. Also die stehen bei 4-8. Das ist jetzt unter den Erwartungen vom Anfang des Jahres, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass wir mit den Falcons als großen Playoff-Contender gerechnet haben. Aber 4-8 ist dann doch eher enttäuschend. Waren auch Spiele dabei wie eine Niederlage gegen die Panthers, wo man 30-0 verloren hat. Das ist gleich in Woche 3 gewesen. Unter anderem dann wieder gute Spiele gegen die Bills, wo man 24-14 gewinnen konnte. Insgesamt 5 Spiele, wo sie nur einen Score-Unterschied hatten, gerade gegen Ende des Jahres, also gegen Ende der Saison bisher, würde ich jetzt sagen, also in den letzten Wochen, waren da doch einige echt knappe Spiele dabei, die man dann im Endeffekt aber alle verloren hat. Also das war nochmal gegen die Panthers verloren in Overtime, gegen die Colts verloren in Overtime, gegen die Patriots um einen Punkt verloren, das ist dann auch noch gegen die Jets verloren um 3 Punkte, also das ist... Es war dann, würde ich sagen, man konnte sehr gut mit den besseren Teams der NFL mithalten, wenn man sich gerade die Colts oder die Patriots ansieht. Aber dann hat es irgendwie im Endeffekt nie gereicht. Und ich glaube, das ist so das, was das ganze Jahr irgendwie schon mitschwingt, dass es einfach nicht, dass das Team einfach nicht gut genug ist, um wirklich vorne mitzuspielen. Die haben sich zwar im Draft sehr gut verstärkt, haben da ziemlich viel auf eine Karte gesetzt, weil sie ja auch sich extra für James Pierce Jr. nochmal in die erste Runde getradet haben. Haben deswegen auch nächstes Jahr kein First-Round-Pick. Und haben Jalen Walker und James Pierce, beides Edge Rusher in der ersten Runde, ins Team geholt, die auch, würde ich sagen, eine gute Saison spielen. Und prinzipiell ist es ja auch so, dass der Pass Rush das ist, was für die Falcons spricht und auch den Seahawks theoretisch zum Verhängnis werden könnte. Aber gerade Michael Penix Jr., der ja, wie du gesagt hast, ausfallen wird, er hat jetzt seinen dritten Kreuzbandriss seiner Karriere, das war ja irgendwie immer schon so ein Thema, auch im College vorm Draft, wie verletzungsanfällig ist der. Und ich finde auch, dass der eine sehr, meiner Meinung nach, enttäuschende Saison spielt. Also klar, der hat bessere und schlechtere Spiele gehabt, aber ob er jetzt wirklich den Draft-Status recht gerechtfertigt hat bisher, ist einmal dahingestellt, und wie sich es dann in Zukunft auswirken wird. Ich meine, mit Kirk Cousins haben sie einen der besseren Backup-Quarterbacks, vor allem einen der erfahrensten, der auch wirklich schon gute Spiele hatte, wie wir wissen. Ist natürlich nicht das, was er einmal war, ist jetzt nicht mehr so mobil, aber alles in allem sicherlich eine enttäuschende Saison, wo es dann auch interessant sein wird, wie sehr Raheem Morris, der Head Coach, der ja auch noch nicht so lange im Team ist, dann die Köpfe hochhalten kann und dafür sorgen kann, dass auch noch gegen Ende des Jahres da die Leistung vom Team abgerufen wird. Aber was wir ja jede Woche sagen, auch für schlechten Teams. Es geht um Jobs und wird die Falcons da nicht unterschätzen. Jeder möchte das am besten zeigen.
Auf jeden Fall. Und auch nochmal so eine kleine Ansage an alle Fans. Wir hoffen natürlich oder gehen davon aus, dass die Seahawks das Spiel am Sonntag gegen die Falcons gewinnen. Und danach müssen wir den Falcons die Daumen drücken, dass sie möglichst alle ihre Spiele gewinnen, weil du hattest diesen einen First-Round-Pick angesprochen, für den sie zurück in die erste Runde getradet sind. Der kommt natürlich leider von den LA Rams, sprich, je schlechter die Falcons sind, desto besser wird der Pick der Rams. Also da können sie dann quasi einen Top-10-Pick geschenkt kriegen. Deshalb nach Sonntag alle die Daumen drücken gegen die Falcons. Für die Falcons, sorry, nicht gegen die Falcons.
Und es kommen ja auch nur mehr NFC-Teams, wenn ich hier den Schedule offen habe, mit den Rams auch nochmal ein interessantes Matchup. Also wenn da dürfen sie die Überraschung dann schaffen, gegen die Rams dann in der Woche 17, aber gegen uns dann bitte nicht.
Auf jeden Fall, genau. Und was dazu beitragen könnte, dass die Falcons eben nicht diese Überraschung schaffen und die Seahawks ihr Spiel gewinnen, das sind unsere Matchups, die wir uns diese Woche mal anschauen wollen. Und da gehen wir zuerst rein. Du hattest es gerade schon so ein bisschen angedeutet mit der Seahawks O-Line gegen den Falcons Pass Rush. Denn die Seahawks O-Line hat zwar die zweitwenigsten Sacks der Liga zugelassen mit 15, hat aber letzte Woche im Spiel gegen Vikings zum ersten Mal in dieser Saison 4 Sacks zugelassen. Also da ist es so ein bisschen wackelig und weshalb wir den Pass Rush der Falcons ansprechen. Die haben nämlich die drittmeisten Sacks in der NFL dieses Jahr, 41. Die Seahawks haben 40, sind also auch nicht schlecht. Zur Seahawks D-Line kommen wir gleich nochmal. Spielen auch vorne mit, was so Pressure Percentage, also wie oft sie Druck ausüben mit der D-Line und mit dem Pass Rush spielen auch vorne mit. Und ich glaube, bei den Falcons ist es so, da gibt's keinen krassen Spieler, der da rausspricht, sondern es ist sehr, sehr ähnlich verteilt, was so die Produktion angeht.
Ja, es ist im Endeffekt ähnlich auch wie bei den Seahawks. Also es gibt nicht diesen einen Superstar-Pass-Rusher, die haben nicht einen Miles Garrett im Team. Das ist schon ganz gut verteilt, auch so zwischen Edge und Interior-Dealern, wobei gerade eben die Interior-Dealern doch dann überraschend gut ist, auch was gerade zur Produktion eben angeht. Also wenn ich jetzt sage, okay, wer macht die Sex im Team? Da haben wir vorhin angesprochen, Brandon Dollars ist da der Leader. Der wird ja eben diese Woche ausfallen. Dementsprechend macht das definitiv einen großen Unterschied. Aber es macht natürlich auch ein Team ein bisschen unberechenbarer und ich meine, die arbeiten viel mit Blitzers, also deswegen hat auch der ein oder andere Middle-Linebacker dann Sex und das ist ein bisschen das Thema, was ich sehe. Also wir haben gegen die Vikings ja durchaus Probleme gehabt mit den Blitzers. Die Vikings sind das Team in der NFL, das am häufigsten blitzt und danach kommen dann schon die Falcons. Und da bin ich gespannt, wie wir das Ganze, ob wir uns da ein bisschen besser drauf einstellen können diese Woche und vor allem auch, ob sich die Falcons was von den Vikings abschauen werden. Ich meine, ja, es ist nicht so einfach. Ich kann nicht einfach sagen, ich kopiere das, was ein anderes Team macht. Schätze auch die Vikings Defense, was das angeht, einfach nochmal besser gecoacht und nochmal auch qualitativer ein. Aber dennoch, die haben das Potenzial und da konnten ja die Vikings letzte Woche so ein bisschen eine Schwäche identifizieren und die ausnutzen. Und dementsprechend bin ich gespannt, was da am Endeffekt rausschauen wird. Und die Seahawks, ja, wir wissen noch nicht ganz, wie sie auflaufen werden, ob Anthony Bradford startet oder nicht und ob das im Endeffekt eine Chance sein wird, wenn er nicht startet. Ich persönlich, ja. Ich will es nochmal loswerden, gar nicht jetzt zu ragen, sondern ich würde mir fast für den Coaching-Staff wünschen, dass sie die Chance bekommen, vielleicht den anderen starten zu lassen, ohne jetzt das Fass aufmachen zu müssen mit, okay, Bradford ist jetzt gebencht. Weil wenn jetzt Haynes zum Schluss zum Beispiel viel schlechter aussieht, muss man dann wieder zurück zu Bradford oder was macht man das restliche Jahr und dann, also wenn man vielleicht die Chance hat zu sagen, okay, schon dich für dieses Spiel, wir probieren es mit dem anderen und nur im Ernstfall kommst du hinein, ist das vielleicht eine ganz nette Gelegenheit, sage ich ganz ehrlich. Und gerade die Falcons können auch eben über die Interior D-Line Druck ausüben, über Blitzsets eben und da ist auch die Interior O-Line dann einfach wichtig.
Absolut, also du hast die Blitz-Percentage angesprochen, also wie oft die Falcons auch den Blitz bringen, das sind jetzt 36,7%, die Vikings stechen damit über 48%, glaube ich, extrem raus, ja. Die Falcons sind da auch nicht schlecht. Ja, du hattest Brandon Dawlish so ein bisschen angesprochen. Dahinter kommen noch zwei Spieler. Einmal Rook Ororo.
Ja, beim Gesundheit auch ein Thema.
Ja, genau. Den Namen habe ich, glaube ich, vorher dreimal geübt, damit ich ihn aussprechen kann. Der als Rookie vor allen Dingen Potenzial bringt und dann natürlich noch David Onyemata, mit den hat man so eben angesprochen, der auch angeschlagen ist und vielleicht nicht spielen kann, vielleicht doch. Der hat zwar nur einen Sack, ist aber ligaweit auf Platz 14, was so Pass Rush Winrate unter Defensive Tackles angeht. Und da ist dieser Spot, dieser Right Guard Spot von Anthony Bradford natürlich ja eine Angriffsfläche, aber wie du das schon angesprochen hast, keine NFL Defense ist in der Lage, innerhalb von einer Woche ein komplettes Scheme von einem extrem guten Trainer wie Brian Flores, den Defensive Coordinator der Vikings, zu übernehmen. Deshalb werden die da schon ihren eigenen Gameplan bringen, aber es ist ein Punkt, wo die Seahawks anfällig sein könnten. Ein Punkt, bei dem die Falcons wiederum anfällig sind, ist nämlich ihre Front Seven bzw. die Laufverteidigung gegen das Seahawks Run Game. Und da, nachdem die Offense letzte Woche so ein bisschen zu kämpfen hatte, was das Passspiel anging und sich dann doch auf den Lauf verlassen musste gegen die Vikings und auf die Defense natürlich, geht's jetzt gegen die Falcons, die pro Spiel etwas über 132 Yards zulassen und damit Nummer 25 in der NFL nach Woche 13 sind, also in den negativen Top 10, also eine relativ schwache Run-Defense haben. Und die Seahawks ihrerseits haben so ein bisschen zu ihrem Run-Game gefunden, was ja auch vor der Saison so Vorgabe von Clint Kubiak war, der ja gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall ein Team sein, was den Ball läuft und damit den Gegner seinen oder unseren Willen aufzwängt. In den letzten vier Spielen haben die Seahawks immer über 100 Yards Rushing erzielt, also relativ konstant. Und Seattle ist auch tatsächlich, wenn man ein bisschen komisch, wenn man auf die über 1300 Yards von JSN schaut, dass die Seahawks tatsächlich das Team mit der höchsten Runrate in der NFL sind. Also in 52,3% der offensiven Snaps laufen sie tatsächlich den Ball. Und da könnte ein Spieler relevant werden, der in den letzten Wochen immer wieder seine Touchdowns weggeklaut gekriegt hat.
Glaubst du, dass sich Kenneth Walker ärgert, dass er die Touchdowns nicht hat, oder ist es ihm egal?
Also ich ärgere mich auf jeden Fall, weil ich ihn in der Dynasty habe in Fantasy. Und
ich habe Chabonet in der Dynasty.
Ja, siehst du, okay. Dann freust du dich und ich beiß mir so ein bisschen in den Fuß. Nein, aber es geht natürlich um Kenneth Walker.
Ja, wir haben es ja immer wieder gesagt, der ist schon der Spieler von den beiden, also von Chabonet und Walker. Ist Walker der sicherlich mit dem größeren Potenzial. Und es ist auch schön zu sehen, dass er das Ganze jetzt immer mehr umsetzt, auch das Vertrauen bekommt. Schöner Stat, also jetzt mittlerweile in den letzten Wochen 5,8 Yards bei Outside-Zone-Läufen schafft. Also wenn du das als Average hast, dann auf sowas kann man natürlich aufbauen. Und das ist ja auch die Grundessenz dieser Offense. Also es scheint, als wäre Walker angekommen in dieser Offense, das hätte Kubiak ihn da vielleicht gut eingebunden. Und wenn dann Chabonet derjenige ist, der die Touchdowns erzielt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das gibt's ja bei anderen Teams auch. Und für uns als Fans ist es natürlich im Endeffekt egal und ihnen sicherlich. Solange sie die Spiele gewinnen und weit kommen in den Playoffs auch. Es ist, dennoch fehlt so wahrscheinlich ein bisschen die Produktion. Also es gibt jetzt noch nicht dieses Breakout-Game, wo ich jetzt sage, okay, Kenneth Walker kommt irgendwie über 150 Yards oder so. Er hat überhaupt erst ein Spiel mit über 100 Yards. Das ist natürlich immer so diese Messlatte, die man ansetzt und an der man Running Back-Produktion in einem Spiel bewerten möchte. Aber nichtsdestotrotz, die Seahawks schätzen weiterhin wahrscheinlich auf dieses geteilte Backfield und trotzdem eine hohe Run-Percentage. Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr wir es probieren. Und wenn wir es gegen die Falcons doch durchtesten, durchexekutieren, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ein Boost werden wird. Okay, es klappt besonders gut, ja, machen wir das weiter und dass uns das für die nächsten Wochen aufbaut, auch gegen schwierigere Gegner. Denn ich habe immer ein bisschen die Hoffnung und werde dann öfters mal enttäuscht, weil es dann doch nicht ganz so gut klappt. Aber bin gespannt, ob man da diese doch etwas kleinere Schwäche größere Schwäche der Falcons ausnutzen kann und da mal ein schönes Spiel zusammentragen kann in der Offense. Und gerade eben auch mal das Passing-Game entlasten kann, weil es war auch schön zu sehen, dass man das gegen die Vikings im Endeffekt hinbekommen hat, dass man sich nicht nur auf JSN und Darnold verlassen muss und Walker da ein bisschen im Selbstbewusstsein stärken kann. Und wenn er einen Touchdown macht, dann gibt er sicherlich vielleicht auch Aufschwung, dementsprechend wäre es ihm sicherlich zu wünschen.
Definitiv. Also da spielt dann auch wieder so ein bisschen die Verletzung von Brandon Dawless mit rein, der ja auch nicht nur ein guter Pass-Rusher ist, sondern eben auch einer der besseren Run-Defender bei den Falcons. Und wenn der jetzt ausfällt, dann ist es natürlich ein so ein Ding. Die Frage ist auch beim Run-Game, du hattest gerade so ein bisschen angesprochen, dass K9 bisher nur ein Spiel über 100 Yards hat, ist natürlich auch das Run-Blocking. Also wenn man jetzt nochmal zum Beispiel auf Anthony Bradford schaut, der ja, was auch immer man auf PFF geben will, aber einmal müssen wir das pro Folge zitieren, sonst gibt's Ärger. Nein, Quatsch. dass er tatsächlich letzte Woche gegen die Vikings eine bessere PFF-Note, ich glaube 47,3 zu 47,0 bei Gray Zabel hatte. Also Gray Zabel hatte letzte Woche eine schlechtere PFF-Note als Anthony Bradford, was man beim Blick auf das Spiel schwer glauben mag, ja. Aber da ist es tatsächlich der Unterschied bei Anthony Bradford, der hatte auch das ist schwer zu glauben, aber es scheint so gewesen zu sein, eine Pass-Blocking-Grade von über 80 und eine Run-Blocking-Grade von gerade mal um die 40. Also das könnte dann auch so ein bisschen ein Problem werden im Run-Game, weil Anthony Bradford halt eher so ein Powerblocker ist, also für ein Run-Game, was halt so wirklich nach vorne geht, also Nord-Süd quasi, und Kenneth Walker ist ja mehr so ein Ost-West, also von links nach rechts oder von rechts nach links Läufer, eben diese Outside-Zone-Läufe, die Clint Kubiak auch in seinem Scheme halt drin hat, und da ist Anthony Bradford gar nicht so gut, wie wir jetzt gesehen haben, und da ist tatsächlich Christian Haynes der bessere Right Guard, weil der eben auch am College einer der besten Outside-Zone-Blocker überhaupt war und die Seahawks ihn dann deshalb auch geholt haben. Deshalb, ja, muss man mal so ein bisschen schauen, aber ich denke, gerade um das Passspiel zu entlasten, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ist das eine Option, da Kenneth Walker dann noch ins Spiel zu bringen.
Ich meine, ich finde es interessant, was du mit Haynes ansprichst, weil wir gehen ja ein bisschen davon aus, dass er besser ist, oder? Also ganz genau wissen.
Möge man meinen, ja.
Also ja, es geht als qualifizierte Meinung durch, glaube ich, unter Seahawks-Fans, dass man dass wir davon ausgehen, aber es ist halt irgendwo, keine Ahnung, wir fragen es uns ja Woche um Woche und ich hätte auch irgendwie nicht ganz leid, es zu betonen. Ich frage mich wirklich, wie schlecht die anderen dann spielen. Und wenn du es ansprichst mit dem Outside, Bradford ist einfach meiner Meinung nach extrem unathletisch. Also. Das ist, also nicht ohne Grund hat er immer wieder diese Plays, wo er irgendwo in der Gegend rumsteht und sich umschaut. Es liegt nicht, glaube ich, nur daran, ob er jetzt verwirrt ist, sondern in manchen Situationen hat er einfach nicht die Möglichkeit, noch an Spieler ranzukommen und dann steht er halt. Und das ist dann immer so, also ich glaube, es wirkt immer so, als wäre er ein bisschen unter Anführungszeichen dann dumm vielleicht, weil er irgendwie ein Play nicht versteht oder irgendwas falsch macht. Ich glaube nicht, dass das daran liegt, an der Spielintelligenz, sondern ich glaube, es liegt dann eher daran, dass er oftmals dann in blöde Situationen kommt, aus denen er sich auch athletisch nicht ganz befreien kann. Und ja, da ist, also allein, wie du sagst, Haynes, der hat halt am College das System gespielt. Und wenn du das spielst, dann brauchst du das oder eine gewisse Athletik. Und wenn du dir jetzt ein Sable im Vergleich zu Bradford ansiehst, bei einem Outside Zone, dann ist das schon ein gigantischer Unterschied. Und du hast halt gute Leute auf Seiten der Falcons, eigentlich eh in jedem NFL-Team, und alle, das kann man einfach exposen, man kann das ausnützen. Wenn ich mir zum Beispiel einen Caden Ellis anschaue auf Mittellinebacker, der hat 9 Tackles for Loss dieses Jahr, also wenn er jetzt im Team der Seahawks wäre, was den Stat angeht, auf der Nummer 2 ex-equo mit dem Marcus Lawrence, also nur um das so einzuordnen, was das bedeutet, 9 Tackles for Loss zu haben, der räumt da ordentlich ab in der Mitte, der hat die meisten Total 6. Und wenn du den dann zum Beispiel beim Blitz schickst auf Anthony Bradford, ja, also da kann definitiv was passieren und wird man ein Auge drauf werfen müssen, und ich bin gespannt, wie wir im Endeffekt auflaufen werden.
Absolut, also die Seahawks-Fans haben sich und wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen auf Anthony Bradford eingeschossen, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt so Mike McDonald unter der Woche mal in der Pressekonferenz zuhört, der einfach ganz klar sagt, ja, Anthony Bradford ist derjenige, der auf Right Guard, der sich jede Woche im Training diesen Starter-Spot erarbeitet, ne? Dann ist das eben genau das, was du sagst, wie schlecht muss der Rest auf Right Guard sein, damit Anthony Bradford sich diesen Starting Spot erarbeitet, aber er tut es immerhin. Ja. Und wenn man sich auch so ein bisschen das All-22 mal angeschaut hat gegen die Vikings, dann hat da teilweise auch der Rest des Seahawks O-Line nicht so richtig gut ausgesehen. Also mal ist Abe Lucas geschlagen worden. Teilweise wurde Olo Oluwatimi auch direkt nach dem Snap teilweise 4 Yards in Sam Darnold reingepusht. Mhm. Das ging nicht nur alles über Anthony Bradford. Bei Anthony Bradford ist das halt das Problem. Die Plays, die er schlecht macht, sind dann so schlecht, dass sie halt wirklich dann herausstechen. Ja. Und es ist dann einfach auch schwierig, wenn man gerade gegen so eine Defense wie gegen die von Brian Flores spielt, wenn Olu dann eine Protection ansagt und dann einen Rusher ansagt für Anthony Bradford, aber Brian Flores dann halt den Druck nur simuliert und stattdessen jemand ganz anderen bringt. Und du kriegst dann irgendwie eine Sekunde vorher angesagt, ja, hier, der und der Rusher kommt, ne, so funktioniert die Protection. Und dann kommt der Rusher aber aus einer ganz anderen Richtung, weil der Playcaller eben so gut ist und dann ähnlich wie Mike McDonald halt so einen simulierten Pressure oder einen Blitz ansagt. Und dann musst du halt innerhalb von einer Sekunde entscheiden, okay, wo kommt er denn jetzt her oder so, ne? Mein Dude kommt nicht, wo ist der andere? Und dann bist du in der NFL teilweise schon geschlagen. Deshalb ist es auch nicht leicht für Anthony Bradford, aber
ist mental sicherlich nicht einfach auch für ihn. Er kriegt das ja auch mit, muss man ganz ehrlich sagen. Gar nicht jetzt unsere deutschen Kommentare oder sowas. Ich denke nicht, dass er jetzt hier reinhört, aber es ist halt, er kriegt das ja mit. Und das ist, wie du sagst, das ist schon auch hart dann irgendwo sicherlich. Und dementsprechend überhaupt mein Respekt, wenn Spieler so einem Druck auch irgendwo standhalten und trotzdem Woche für Woche ihr Bestes geben. Weil ich denke nicht, dass er absichtlich irgendwelche Blocks so furchtbar aussehen lässt. Und ja, und ich bin auch, wie du sagst, ich muss auch da sagen, Oliver Team sieht auch nicht gut aus. Also bin mit Sandell wesentlich zufriedener gewesen. Hat auch gefühlt, dass Interior O-Line besser harmoniert hat.
Zumindest was die Pass Protection angeht, das auf jeden Fall. Also Run Blocking, da ist Olu, deshalb funktioniert das Laufspiel halt in den letzten Wochen auch besser. Da ist er halt besser als Sandell, aber Sandell ist halt besser in der Pass Protection. Aber generell noch ein Punkt, bevor wir jetzt zu unserem letzten Matchup kommen, den ich noch ansprechen wollte. Wenn alle jetzt irgendwie sagen, ja, Anthony Bradford, der muss raus und so. Du bist jetzt in Woche 13, also spielst jetzt Woche 14. Und da dann mit deiner Starting O-Line ungezwungen, weil es halt keine Verletzung war, sondern nur, weil er nicht so gut spielt, dann anfangen rumzudoktern und da eine neue Dynamik reinzubringen, finde ich auch schwierig. Also man muss halt wirklich sagen, die Seahawks, wenn wir das vor einem Jahr gesagt haben, dass die zweitwenigsten Sacks in der Liga zugelassen haben, dann ist das auch schon ein weiter Schritt nach vorne. Und da jetzt dann irgendwie im letzten Saisondrittel nochmal anzufangen, vor einem wahrscheinlichen Playoff-Run, da nochmal die O-Line umzubauen, boah,
aber wie gesagt, schwierig. Das, was ich anfangs kurz angesprochen habe, wenn sie jetzt die Chance haben, in diesem Spiel die Möglichkeit haben, ohne dass das groß auch zu Missverständnissen, Verwirrungen führt und nicht Bradford dann denkt, okay, er ist jetzt gebencht, sondern okay, er ist angeschlagen und im Notfall geben wir dich rein, wenn es so schlecht läuft. Und wir probieren jetzt einfach mal Haynes oder irgendeinen anderen Guard aus. Dann ist es vielleicht eine Chance zu sehen, okay, wie kann man gegen einen doch ganz guten Pass-Rush bestehen oder ganz gute D-Line auch und wie schaut das Blocking aus im Run-Game und so. Dann sage ich noch, okay, man kann sich das ansehen und wenn das so überzeugend aussieht, okay, aber es sieht ja scheinbar, wie du schon richtig angesprochen hast, es sieht ja scheinbar nicht überzeugend genug aus im Training und da trainiert man gegen sehr, sehr gute Spieler und ja, also wenn sich die Möglichkeit ergibt, es irgendwie zu sehen, dann wird man es eh abwarten müssen, aber natürlich, jetzt hast du einen anderen Center drin, Kommunikation ist in der O-Line so, so wichtig, jetzt Oliver Team hat sich mittlerweile eingespielt, aber gegen die Vikings war er sicherlich zeitweise überfordert, dann hast du Bradford, der dann raus soll, jetzt kommt dann Haynes rein, jetzt hast du irgendwie 2 von 3 in der Mitte, haben dann das Jahr eigentlich gar nicht begonnen, im Starting-Lineup, Sable als Rookie in der NFL, ja, also das darf man, wie du sagst, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das ist eine eingeschworene Truppe bis zu einem gewissen Grad, ist das dann auch echt riskant, wenn du da was austauscht und nicht ohne Grund rotiert man in der O-Line nicht. Ja, also ich kann Receiver, kann ich raus und reingeben, ich kann überall rotieren. Aber Quarterback und O-Line, das sind die Positionen, wo man in der Offensive im Spiel nie rotiert, weil es einfach keinen Sinn macht. Also, ja.
Ja, never run, change a running system, ne? 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ja.
Deshalb bin ich da auch voll bei dir. Eine vielleicht etwas oder deutlich positivere Line, über die wir sprechen sollten noch, ist natürlich die Seahawks D-Line. Und in dem Fall gegen die Falcons spielen sie gegen Captain Crash, also Captain Kirk. Kirk Cousins ist der Quarterback der Falcons, der im letzten Jahr nicht gut ausgesehen hat, für viel Geld geholt wurde, der Starter war und dann seinen Job gegen Michael Penix Jr. gegen Ende der Saison verloren hat. Jetzt aber wieder da ist, weil Penix eben verletzt ist. Und du hattest es soeben so schön gesagt, er ist nicht mehr der Quarterback, der er mal war. Er war nie der mobilste und ist jetzt mit Mitte, Ende 30 noch weniger mobil und spielt jetzt oder sieht sich einer Seahawks D-Line gegenüber, wo einige Leute, auch Experten, jetzt schon sagen, dass das vielleicht die beste D-Line der Seahawks in der 50-jährigen Franchise-Geschichte sein könnte. Und das streichen die Stats auch, die sie auflegen, ne? Wenn du da mal drauf schauen willst, glaube ich.
Ja, also stehen jetzt bei 40-6, also Platz 4 in der NFL, das ist natürlich immer so ein Stat, den man gerne ausgrabt, aber es unterstreichen ja noch andere etwas advanced Stats wie 42% Pass-Rush-Win-Rate, also das ist jetzt unabhängig davon, wenn ich das einordne, wenn man sich überlegt, okay, 42% gewinnt man im Pass-Rush, puh, Platz 6 in der NFL ist das momentan und das sieht schon wirklich stark aus, aber ich denke nicht, dass die Stats noch an den Eye-Test herankommen. Also ich denke, wenn man sich wirklich Spiele ansieht, sieht das nochmal deutlich, deutlich besser aus und es kommt halt einfach aus verschiedensten Richtungen dieser Druck auf den Quarterback und auch auf das Run-Game. Ich meine, interessant, die Diskussion kurz aufzumachen, ob es die beste D-Line ist in der Franchise-Geschichte. Ich meine, mir persönlich würde vielleicht ein bisschen dieser ganz dominante Edge-Rusher fehlen, der wirklich dauerhaft für Druck sorgt. Ich meine, den Marcus Lawrence, der spielt eine überragende Saison, ja, klar. Aber wirklich dieser Prototyp Edge-Rusher, wo das Team in der Vorwoche dann mit Garantie genau hinsehen wird und den ganzen Gameplan auf den abstimmen wird, das haben wir halt nicht, aber wir haben dafür halt Leonard Williams und Byron Murphy, die in der Mitte da für so viel Druck sorgen und die auch irgendwie diese Diskussion vom Jahresanfang völlig vergessen lassen. Wir haben ja keinen Nose-Tackle und wer spielt jetzt in der Mitte und haben wir genug Masse in der D-Line? Ist völlig egal, die beiden gewinnen ihre Matchups im Run und im Pass-Game. Das sind die Sack-Leader im Team mit jeweils 7-6, das ist einfach eine wirklich, wirklich gute Truppe und die extrem vielseitig ist. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich immer irgendwer irgendwo angeschlagen war und wenn die da gemeinsam auftreten, man durchwechseln kann, dann steht mal der Marcus Lawrence drin, dann steht mal Luciano Mboso drin, dann steht mal ein Derek Hall. Boye Mafe, der ist eigentlich völlig untergegangen, weil der Rest der D-Line so, so gut spielt. Aber der hat auch gute Plays dabei. Und im Endeffekt, ja, da haben die Seahawks wirklich, wirklich was Gutes auf die Beine gestellt und McDonald hat da ganze Arbeit geleistet und nicht ohne Grund gehört die Seahawks defensiv als Ganzes zu den Besten der Liga und die D-Line hat einen großen, großen Anteil daran.
Absolut und die spielen gegen die Seahawks D-Line spielt jetzt eben gegen einen Quarterback mit Kirk Cousins, den ich gerade so ein bisschen Captain Crash genannt habe, aus einem gewissen Grund, weil er ist eben nicht mehr so mobil. Sprich die Seahawks müssen da weniger auf so dynamische Play-Action-Spielzüge mit Keeper-Option oder so achten, sondern eben immer oder eigentlich eher so auf direkte Dropbacks, was natürlich den Druck da anfälliger macht, beziehungsweise die O-Line halt mehr protecten muss. Und das hat auch den Hintergrund, dass die Falcons auch nicht auf reguläre Play-Action gar nicht setzen. Also die spielen in 11,7% der Snaps spielen die Play-Action. Damit sind die Falcons Letzter in der NFL. Wissen die Seahawks schon, was kommt und da muss Mike McDonald vielleicht auch gar nicht so kreativ werden und viel mit simulierten Pressures arbeiten, sondern kann halt, so wie er es gerne macht, seine 4 Rusher schicken und dann eher mehr so auf Coverage spielen, weil er eben genau weiß, dass die 4 Jungs da so viel Druck ausüben können, dass er gar keine zusätzlichen Spieler bringen muss. Und du hattest es gerade angesprochen, der Druck der Seahawks, der kommt tatsächlich diese Saison nicht über außen, sondern einfach aus der Mitte der D-Line. Und das ist schon zwei Spieler, die wir da haben oder die Seahawks da haben, die sind da schon sehr beeindruckend.
Ja, also ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht vor allem. Ich meine, ich habe vorhin kurz schon angeschnitten, ich glaube, man hat die Begeisterung rausgehört. Leonard Williams wussten wir, Byron Murphy ist es einfach ist dieses Jahr wirklich dieser Durchbruch gelungen. Und dementsprechend, das, was ich vorhin schon gesagt habe, werde ich auch nicht leid zu sagen, die beiden, die können es. Und es ist dann auch egal, ob Byron Murphy ein bisschen kleiner ist und sie bringen die Produktion, sie bringen den Druck. Die können One-on-One-Matchups gewinnen, die können aber auch Double-Teams brechen. Die 7-6, die sie beide haben, die sind für mich gar nicht das Hauptthema. Also das ist einfach super, super stark, was die beiden machen. Und wie du auch gesagt hast, mit der Play-Action-Percentage, das macht es natürlich auch nochmal leichter für sie, da auf die Jagd zu gehen und wirklich da bei den Plays auch, nennt es mal so, durchzuziehen und sich nicht irgendwie auf Reads versteifen zu müssen. Einen Kommentar, den ich dazu auch noch sagen wollte, ich glaube, die Falcons machen das auch, weil sie einfach wirklich das Personal nicht haben für Play-Action. Also Michael Penix hat am College wirklich diese ganz langen Dinger immer aus der Shotgun geworfen, wer die Spiele gesehen hat. Und ein Kirk Cousins sieht leider wirklich unathletisch aus bei Play-Action. Das hat man letztes Jahr leider gesehen. Und dementsprechend, ich glaube, das ist dann halt irgendwie so notgedrungen der Effekt des Ganzen, dass man offensiv einfach nicht auf Play-Action setzen kann, was ja doch in der NFL sehr beliebt und sehr erfolgreich ist und dementsprechend eben werden da unsere Pass-Rusher noch mal mehr auf die Jagd gehen können. Und umso mehr, weil es wird Kirk Cousins schwer haben, weil er eben seinen Leading Receiver nicht hat. Er hat Drake London nicht. Und ich bin schon wirklich gespannt, wie ihr Gameplan aussehen wird. Weil, wenn man sich das ansieht, wer hat die zweitmeisten Receiving Yards im Team? Das ist schon Running Back Bijan Robinson, über den wir bisher noch gar nicht so viel geredet haben, der ja schon auch so das Superstar im Team ist. Aber ein Running Back, der ersetzt keinen Receiver. Ich lasse mir das einreden, dass ein Tight End einen Receiver irgendwo kompensieren kann. Aber ein Running Back, das funktioniert ganz anders. Das kann natürlich sein, dass der trotzdem das Spiel dominiert und viele Yards macht. Ich denke auch, dass der ganz, ganz viele Snaps sehen wird und den Ball ganz oft in der Hand halten wird. Aber das ersetzt es nicht. Denn Kyle Pitts ist, ja, tut mir wirklich fast leid für ihn. Der ist ja bis heute irgendwie eine Enttäuschung. Der spielt schon solide. Der hat über seine 500 Receiving Yards dieses Jahr. Aber das ist auch nicht so das Nummer 1 Target. Dann hast du Danielle Mooney, ja. Und hinten ist dann schon echt, echt dünn. Also wenn ich mir dann so die Leute ansehe, also ansonsten hat keiner über 100 Yards bisher in diesem Jahr und die Namen, also Casey Washington, David Sills, das sind alles Leute, die sagen mir persönlich auch gar nichts. Also
gar nichts. Bevor wir genau darüber sprechen, du gehst schon mal so ein bisschen auf den nächsten Punkt ein, den ich hier noch aufgeschrieben hatte. Machen wir noch eben kurz einmal Werbung in eigener Sache und dann unterhalten wir uns nochmal weiter über das Thema.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Genau, und da beschäftigen wir uns eben noch mit den Fragen, die es jetzt, was es sonst noch zu beachten gibt. Und da ist eben die Receiver beziehungsweise auch die Running Back Frage. Und du hattest die Receiver der Falcons angesprochen, gerade Danielle Mooney nochmal. Der ist der drittbeste Receiver der Falcons mit 21 Catches. Das ist schon muss man die Seahawks, die ja auch so ein bisschen auf der Suche nach ihrem Wide Receiver Nummer 2 sind, sind da teilweise schon in so einer Luxussituation, wenn man sich die Falcons anguckt, ne?
Ja, also eben, ja, sorry, ich habe jetzt das Spiel vorweggegriffen gehabt. Ich wollte
das ist gut,
ja,
kein Thema.
Kein Carstens doch schwierige Situation ansprechen. Und ja, du sagst es, es ist also 21 Catches. Ich meine, wenn er den Ball fängt, der hat einen Average von 15,4 Yards pro Catch, ja, dann macht er da schon ordentlich Raumgewinn, aber ja, du sagst es, also wir reden da eben bei den Seahawks dann immer wieder darüber, ja, was ist hinter JSN, was haben wir da aufzubieten, aber wenn du dir anschaust, ein Cooper Kupp im Vergleich, der hat 34 Catches, AJ Barn hat 37 Catches und wenn du dir dann die Falcons ansiehst, klar, denen fehlt eben Drake London diese Woche, aber dann hast du, ich würde jetzt mal Bijan Robinson fast ausklammern mit seinen 54 Catches, weil wie gesagt, das ist nicht ganz vergleichbar, also du brauchst halt auch wirklich diese Receiver, die Bälle fangen und dahinter sieht es halt echt, echt nicht so rosig aus und es könnte wieder ein sehr, sehr interessantes Matchup für unsere DBs werden. Und letzte Woche, ja, da waren ja wirklich Star-Receiver am Feld bei den Vikings. Und da hat man schon gesehen, okay, wenn der Rest nicht klappt, dann haben selbst die schwer. Und wenn dann die Falcons so dezimiert sind und so noch schlecht aufgestellt sind im Receiving-Game, ja, dann wird es nochmal viel, viel härter werden.
Absolut. Und normalerweise sagt man ja so, ja, lass den Gegner oder versuch das Passspiel zu verhindern und lass sie dich im Laufspiel schlagen. Bei den Seahawks könnte es tatsächlich jetzt ein bisschen andersrum sein, weil Bijan Robinson eben einer der Star Running Backs der Liga ist. Die Seahawks Defense hat aber nur in diesem Jahr 88,8 Yards pro Rushing pro Spiel zugelassen. Das ist der zweitbeste Wert in der NFL. Sprich, wenn man da so drauf guckt, dann könnte man meinen, dass den Falcons eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als Robinson jetzt im Passgame einzusetzen, weil es da eben auch fehlt, ne? Sprich, wenn die Seahawks in der Lage sind, das Laufspiel zu unterbinden, wer bleibt dann da, ne? Und ist Bijan dann so stark, dass er dann das Passgame halt tragen kann? Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, er wird wahrscheinlich weniger das Passgame tragen können, sondern wenn dann, also in der Theorie, wo ich jetzt sage, okay, die Seahawks hatten vielleicht Probleme mit der Falcons Offense, sehe ich es am ehesten, dass diese Falcons Bijan Robinson in irgendeiner Art und Weise das ganze Spiel über schaffen, kreativ einzusetzen. Also über interessante Screens, kreativere Run-Konzepte, vielleicht ihn wirklich mal raus motion lassen und sehen, was für ein Matchup er dann auf Receiver hat. Also ich muss sagen, der ist halt, wenn du dir jetzt den Kader ansiehst, den Drake London nicht gerade im Team hast, eben, oder nicht im aktiven Lineup, dann ist er schon mit Abstand der talentierteste Spieler. Und also der mit Abstand beste und talentierteste, und der halt auch das Potenzial hat, an vielen Positionen in der Offense da eingesetzt zu werden. Ich glaube dennoch nicht, dass er alleine das Ganze tragen kann. Und sie werden es, denke ich, weiterhin über den Run versuchen, weil sie es einfach müssen und weil Bijan Robinson auch das Potenzial hat, einfach mal durchzubrechen und dann von der eigenen 20-Yard-Linie einen 80-Yard-Touchdown-Run zu machen. Der hat einfach das Potenzial, der bringt alles mit, was ein Star-Running-Back in der NFL braucht. Und dann hast du halt nochmal zusätzlich mit Tyler Allgeier einen echt guten Backup. Also das ist sicherlich eines der besten Running Back Duos in der NFL, ohne die Diskussion aufmachen zu wollen. Also darüber sehe ich eine gewisse Gefahr, egal wie gut die Seahawks in der Run-Verteidigung sind. Aber dennoch, es ist jetzt nicht so, dass wir drum haben, wir es ja auch nicht wirklich als dieses Matchup irgendwo herausgestrichen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wir müssen uns jetzt große Sorgen machen, weil die Seahawks Run-Defense halt Probleme hat. Nein, die spielen richtig gut, die spielen eine überragende Saison und es wird dann einfach auf die individuelle Qualität ankommen, wer dann in dem Moment einfach besser spielt.
Auch da bin ich voll bei dir, denke ich auch. Und von dem Star Running Back kommen wir jetzt dann nochmal abschließend vor dem Two-Minute Warning nochmal zu einem Star Receiver. Und der ist natürlich JSN. Er ist immer noch der Receiving Leader in der NFL mit über 1300 Yards. Obwohl die Vikings ihn letzte Woche zum ersten Mal in dieser Saison waren sie in der Lage, JSN mal für ein Spiel, oder waren das erste Team, was in der Lage war, JSN unter Kontrolle zu halten, nur vier Anspiele, von denen er zwei gefangen hat für 23 Yards. Und wir haben jetzt noch mal länger über die Falcons Run-Defense gesprochen. Die Pass-Defense ist dagegen Top 8 in der NFL, lassen nur knapp 183 Passing Yards pro Spiel zu. Und wenn die JSN eben in den Griff kriegen, dann ist das eine Frage, die du so eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten hattest. Wer ist denn dann der Wide Receiver Nummer 2? Sollte das am Sonntag der Fall sein? Wen siehst du da? Wer könnte da so vielleicht in die Rolle schlüpfen, um dann da auch eine Option im Passspiel für die Seahawks zu sein?
Ich würde es dann wahrscheinlich gar nicht auf eine Person runter reduzieren, weil ich glaube, dass JSN der einzige Spieler bei uns im Kader ist, der halt über wirklich in jeder Position im Feld den Ball fangen kann, sei es kurz, sei es weit. Also ich denke, es wird dann hoffentlich eine Mischung sein aus irgendwie tiefen Bällen, die vielleicht Rashid Shaheed dann mal endlich fangen kann, AJ Barner über sichere Yards in der Mitte, Cooper Kupp, der da auch einfach noch immer seine Erfahrung mitbringt. Das sind so die Spieler sicherlich, von denen man sich auch viel erwarten kann. Also Cooper Kupp und Rashid Shaheed sind natürlich noch ein bisschen unter den Erwartungen, alles in allem. und AJ Barner, der einfach eine wirklich, wirklich gute Saison spielt. Also ich denke, wenn sie JSN rausnehmen können, dann wird es am ehesten wohl irgendein Aufsplitten sein zwischen den einzelnen Spielern. Ich bin aber ganz ehrlich, ich denke nicht, dass die Atlanta die Bees jetzt JSN komplett rausnehmen werden. Also ich glaube, wenn, dann wäre es wieder etwas wie letzte Woche mit den Vikings, wo es ja dann durchaus eher der Pass Rush war, die Verwirrung. Darnold, der vielleicht JSN nicht in den richtigen Momenten gefunden hat, weil es eben nicht so, als wäre er nicht offen gewesen. Am Ende Recap habe ich auch ein bisschen angesprochen. Es gab ja aus meiner Sicht keine Defense dieses Jahr, die es geschafft hat, ihn völlig im Schach zu halten. Und ich glaube, den Defense ist es auch bewusst, dass wenn sie sich zu sehr auf JSN konzentrieren, es genug andere in diesem Team gibt, die Yards machen können. Und dementsprechend ein interessantes Matchup. Aber die Atlanta Defensive Backs, also die Cornerbacks und Safeties, die sind wirklich gut. Wir haben sie, du sagst, gar nicht so viel angesprochen, aber ein AJ Terrell gehört sicherlich zu den besseren Cornerbacks in der NFL. Sie haben Jesse Bates auf Strong Safety, der ja auch ein großer Name ist und nach wie vor sehr, sehr guten Football spielt. Xavier Watts ist Rookie, meines Wissens nach, und spielt auch gut. Also du hast da gute Spieler und wird ein interessantes Matchup, aber ich denke jetzt nicht, dass die jetzt JSN komplett rausnehmen werden und deswegen wird das Spiel gewonnen werden, sondern da müssen sie an mehreren Punkten ansetzen.
Absolut. Wie das Ganze aussehen mag, was wir so denken, das schauen wir uns jetzt zum Abschluss nochmal in unserem Two-Minute-Warning an.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Und da kommt dann an erster Stelle natürlich wie immer der Sendehinweis. Das Spiel der Seahawks bei den Falcons im Mercedes-Benz Stadium findet jetzt am morgigen Sonntag, den 7. Dezember, um 19 Uhr statt. Tatsächlich, da müssen die Seahawks-Fans nicht lange wach bleiben oder nicht so lange wach bleiben wie üblich an einem Sonntag, weil das Spiel eben an der Ostküste stattfindet, wie gesagt, im frühen Timeslot, 19 Uhr. Übertragen wird das Spiel, nachdem das Spiel letzte Woche gegen die Vikings bei RTL lief, nur über The Zone oder den Game Pass bei The Zone. Da ist das Spiel zu sehen. In Sachen Favoritenrolle, was so die Wettquoten angeht, da sind die Seahawks tatsächlich erneut Favorit mit 7,5 Punkten, also mehr als einem Touchdown, also relativ deutlich. Sollten sie das Spiel gewinnen? Jetzt die Frage an dich, Dominik. Wir haben gesagt, ja, es könnte so ein bisschen Trap-Game sein, aber wir drücken den Seahawks natürlich die Daumen, dass sie das Spiel gewinnen. Und werden sie das aus deiner Sicht auch tun?
Ja, also bei einem Trap-Game rechnet man ja nicht damit, dass es passiert, sondern man hat irgendwie so, ja, man sieht ja so das Potenzial, dass es passieren könnte. Nein, also ich gehe schon davon aus, dass sie das gewinnen werden. Ich habe auch einen ziemlich klaren Sieg irgendwie im Kopf. Ich bin momentan irgendwie bei einem 23-13. Ja, interessanter Score vielleicht, aber ich glaube, dass die Falcons ihre Probleme haben werden, Touchdowns zu erzielen. Und ja, die Seahawks werden auch nicht da einfach, glaube ich, komplett das High-Scoring-Game erzielen können, aber ich bin gespannt. Ich sag 23-13 für die Seahawks.
Da sind wir fast, ich habe gerade kurzen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, ich müsste meinen Tipp nochmal ändern, weil wir wirklich in die gleiche Richtung gehen. Also ich trau den Seahawks dann doch vielleicht noch einen Touchdown mehr zu, gehe aber schon in die Richtung, wie du sagst. Also die Falcons mit Kirk Cousins werden gegen diese Seahawks, wie du schon gesagt hast, Probleme haben, Touchdowns zu scoren. Die Seahawks-Defense muss ich vielleicht auch mal so ein bisschen finden noch erstmal. Sie haben in den letzten beiden Spielen so ein bisschen gestruggelt gegen die Vikings, aber auch gegen die Titans sah das nicht so super souverän aus. Deshalb sage ich jetzt mal ein 27-13, sehe ich da. Also dass die Seahawks noch einen Touchdown mehr erzielen und dann noch zwei Field Goals von dem verlässlichen Jason Myers. Und das dann doch ein bisschen deutlicher gestalten. In diesem Sinne drücken wir den Seahawks nochmal die Daumen, dass sie dieses Spiel gewinnen und dass das Rennen um die Krone in der NFC West weiter spannend halten. Schauen uns das Spiel einfach an und verabschieden uns an der Stelle mit einem nicht gemeinsamen Go Hawks, weil das kriegen wir irgendwie nie hin. Wir versuchen es auch, glaube ich, nicht, sondern mit einem Go Hawks nacheinander. In diesem Sinne.
Jetzt habe ich schon
vorgetäuscht. Jetzt aber.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.